Hallo und herzlich willkommen zu den Mediennachrichten für den 6. Juni 2018. Heute geht es um das popfeministische Missy-Magazin. Darüber berichtet uns Lisa, denn das Missy-Magazin steckt ein wenig in der Klemme und hat ein paar Finanzierungsschwierigkeiten. Außerdem, Finanzierung hat irgendwas mit Werbung zu tun. Bestimmt, das ist meine Überleitung zu Offline-Tracking. Damit habe ich mich beschäftigt. Das ist quasi die personalisierte Werbung, wie man sie aus dem Internet kennt, nur im Supermarkt, ohne dass man es merkt. Außerdem hören wir in unserem Twitter-Woche etwas über die Anti-Baby-Pille. Jetzt aber erstmal der Kurzmelder.
Achtung, Achtung, hier spricht der Kurzmelder. Ich wiederhole, hier spricht der Kurzmelder, wo Neuigkeiten rund um Medien, Technik und Netzpolitisches auf den Punkt gebracht werden. Die Innenminister von Deutschland und Frankreich fordern in einem Brief von der EU-Kommission ein härteres Vorgehen gegen Terrorpropaganda. Das ist auf netzpolitik.org zu lesen. Die Anfrage von Mitte April stammte vom Innenminister von Deutschland, Horst Seehofer, und von Frankreichs Innenminister, Gerard Collomb. In der Anfrage fordern die beiden Innenminister eine Löschung rechtswidriger Inhalte auf Online-Plattformen innerhalb von einer Stunde nach Veröffentlichung. Dabei sollen zunächst terroristische Inhalte gelöscht werden. Eine Ausweitung auf andere illegale Inhalte sei jedoch auch gewünscht. Denn sobald die Struktur zur Internetzensur terroristischer Inhalte aufgebaut sei, kann diese für andere Inhalte auch genutzt werden. Die EU-Kommission formulierte bereits im März eine ähnliche Empfehlung. Die beiden Innenminister drängen mit ihrem Brief die EU-Kommission nun dazu auf, die Empfehlung in Form eines Gesetzes umzusetzen. Dies würde auch konkrete Sanktionen für Verstöße beinhalten. Sollte der Vorschlag der beiden Innenminister umgesetzt werden, gefährdet dies das Provider-Privileg. Das Provider-Privileg befreit Anbieter von der Haftung für illegale Inhalte ihrer Nutzer. Die Anbieter müssen die illegalen Inhalte erst löschen, wenn die Nutzer die Inhalte melden. Die Anbieter haften erst, wenn sie die illegalen Inhalte nach der Anfrage nicht löschen. Die EU-Kommission antwortete letzten Freitag auf das Schreiben der beiden Innenminister. Die Kommission bedanke sich für das Schreiben, arbeite jedoch noch an einer Folgenabschätzung gegen Terrorpropaganda durch Internetzensur. Microsoft übernimmt für 7,5 Milliarden US-Dollar GitHub. Darüber schreibt golem.de. GitHub ist eine Plattform für den Austausch zwischen Softwareentwicklern sowie zum Teilen und gemeinsamen Bearbeiten von Quellcode. Dadurch sei GitHub eine Plattform für Open-Source-Projekte. GitHub hatte bereits seit August 2017 keinen CEO mehr und suchte seitdem nach einem neuen Chef. Mit der Übernahme durch Microsoft übernehmen nun Nat Friedman die Leitung von GitHub. Nat Friedman war Gründer von Xamarin, einer Firma, welche ebenfalls durch Microsoft übernommen wurde. GitHub hatte im Markt der Softwareentwicklung als Plattform für den Austausch zwischen Entwicklern quasi eine Monopolstellung mit über 20 Millionen aktiven Nutzern. Microsoft war in der Vergangenheit zunehmend an Open-Source-Projekten beteiligt und nutzte selber die Plattform GitHub, um Open-Source-Projekte durchzuführen. Mit der Übernahme wolle Microsoft auch die eigenen Dienste und die Dienste von GitHub mehr verbinden. Kritiker sehen Microsoft als Herausgeber vieler lizenzierter Software als Bedrohung für den kostenlosen Service von GitHub und für die Unabhängigkeit der Plattform. Besonders da vor der Übernahme GitHub, laut Bloomberg, große Verluste verzeichnete, ist eine Änderung von GitHubs Monetarisierungssystem zu erwarten. Derzeit finanziere sich GitHub durch sogenannte Enterprise-Systeme, welche Tools für die Entwicklung von Software durch Firmen darstellen. Entwickler, die den Kauf von GitHub durch Microsoft kritisch sehen, starteten eine Petition gegen die Übernahme GitHubs durch Microsoft. Als Alternative zu GitHub gilt die Plattform GitLab, welche auf freier Software basiere und damit unabhängiger sei. Allerdings habe GitHub eine zu große Community, wodurch eine große Migration zu der Alternative GitLab unwahrscheinlich sei. Google beendet den Vertrag mit dem US-Verteidigungsministerium. Das berichtet die Zeit auf ihrer Internetseite. Demnach werde Google laut Insider-Informationen die Zusammenarbeit mit dem US-Militär nicht verlängern. Damit werde das Projekt beendet, welches als Projekt Maven bekannt war. Beim Projekt Maven wertete Google mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Videobilder des Pentagons aus. Dadurch sollten effizientere Drohnenangriffe ermöglicht werden. Der Vertrag laufe aber erst im nächsten Jahr aus. Die Zusammenarbeit stieß in der Vergangenheit bereits auf heftige Kritik von Seiten einiger Google-Mitarbeiter, welche auch das Unternehmen aus Protest verließen. Andere Kritiker im Unternehmen starteten eine Petition für die Beendigung des Projektes. Außerdem fordern die Kritiker eine Änderung der Firmenpolitik, damit Google Technologie nicht länger für militärische Zwecke bereitstellen werde. So viel vom Kurzmelder, viel Spaß noch beim weiteren Programm.
Caring is Sharing, so heißt die Crowdfunding-Kampagne des Mizzy Magazins. Printmedien können sich immer schwieriger finanzieren, vor allem wenn diese keinen großen Verlag im Rücken haben. Wie das popfeministische, unabhängige Mizzy Magazine. Jetzt, nach fast 10 Jahren des Bestehens, muss das Magazin über Möglichkeiten der Weiterfinanzierung diskutieren. 2008 startete das Magazin mit einer Auflage von 15.000 Heften. Valerie, Mitglied der Mizzy-Redaktion, blickt auf die Ursprünge des Magazins zurück und beschreibt Ansprüche und Selbstverständnis des Mizzy Magazins.
Also ich glaube, die Idee bei der Gründung des Magazins war, neue Perspektiven sichtbar, hörbar, lesbar zu machen, die in den Frauenmagazinen, die es bislang in Deutschland gab, nicht vertreten waren. Und das ist vor allem die intersektional-feministische Perspektive, die vor allem auch Mehrfachdiskriminierung beinhaltet und inkludiert und egal bei welchem Themenbereich immer diese Perspektive einnimmt. Also egal, ob wir über Politik reden, ob wir uns popkulturelle Diskurse anschauen, ob wir über Kinofilme berichten, wir haben immer diese Perspektive und versuchen aus dieser Perspektive über diese Themen zu berichten und damit eine Lücke zu schließen. Darüber hinaus sind die Themen, über die wir schreiben, zum Teil einfach anders als in Mainstream-Medien. Also wir decken auch Themen ab, die in Mainstream-Medien keinen Platz finden. Themen wie Sexarbeit, aber auch einfach sexpositive Texte, nicht-normative Familienmodelle, politische Debatten und Kämpfe, die anderswo einfach nicht vorkommen, weil die Personen, um die es da geht, sowieso marginalisiert werden und unsichtbar gemacht werden. Genau, und darüber hinaus halt auch Kultur, Popkultur, auch Mode. Aber wir versuchen eben immer, die Themen zu finden, die vielleicht noch nicht schon überall besprochen wurden.
Das Mizzy-Magazin ist vor allem ein Pop-Magazin, das mit einer intersektional-feministischen Perspektive auf Themen wie Musik, Style, Gender und auch aktuelle politische Debatten schaut. Auch wenn politische Analysen manchmal zu kurz kommen und durch Pop und Glitter radikale Inhalte verschwimmen zu drohen, das im Abstand von 2 Monaten erscheinende Magazin mit einer derzeitigen Auflage von 25.000 Heften macht feministische Themen für eine große Leserschaft zugänglich. Und vor allem für einen Einstieg in feministische Debatten lohnt sich der Blick ins Mizzy-Magazin. Und das Magazin wächst weiter, die Abonnentinnenzahlen steigen und die Nachfrage auf den Online-Plattformen wird größer. Trotz dessen befindet sich Mizzy in seinem 10. Jahr in einer finanziellen Krise. Die Einnahmen von Mizzy Magazine kommen zum größten Teil aus den Werbeanzeigen und den Abonnements. Wie bei vielen anderen Printmedien gehen die Anzeigen jedoch immer mehr zurück. Karin Miesenberger, die Projektmanagerin der Crowdfunding-Kampagne von Mizzy Magazine, berichtet von einem Umsatzrückgang bis zu 17%. Das soll durch die Crowdfunding-Kampagne überbrückt werden. Sharing is Caring, Hashtag 10 und mehr Mizzy, so heißt die Crowdfunding-Kampagne vom Mizzy Magazine. Und mehr Infos zu der Kampagne findet ihr auch auf allen Kanälen von Mizzy. Auf der Seite www.startnext.com/10undmehrmissy kann man bereits ab einem Beitrag von 10 Euro an der Rettungskampagne sich beteiligen und hält je nach Spendenbetrag bei erfolgreichem Abschluss ein Dankeschön. Das erste Ziel sind 15.000 Euro, damit wäre dann das Magazin für das nächste Jahr gerettet und bei 35.000 Euro wären 2 Jahre sicher. Bisher sind schon rund 11.500 Euro eingegangen. Die Kampagne endet am 30. Juni. Also wenn ihr, du Mizzy Magazine Leserin, Leser bist, dann schaut auf der Seite nach, informiert euch darüber und unterstützt vielleicht das Magazin.
Mizzy Magazine ist in den letzten Jahren schon ziemlich gewachsen und wir wünschen uns einfach, dass wir weiterhin unabhängig bleiben können. Wir wünschen uns, dass Feminismus weiterhin so ein präsentes Thema bleibt, wie es jetzt in den letzten Jahren akut wieder geworden ist und weiterhin intersektionale Perspektiven bieten können.
Stell dir mal folgende Situation vor. Ein Mann mittleren Alters steht im Supermarkt und ist ziemlich aufgebracht. Vielleicht ist ihm gerade irgendein Trottel hinten aufgefahren und hat sich dann verpisst. Irgend sowas. Eine kleine Kamera an der Wand beobachtet ihn, analysiert sein Verhalten und empfiehlt ihn dann auf jeder Werbetafel, an der er vorbeikommt, eine Flasche Whisky. Das klingt jetzt im ersten Moment nicht unbedingt schlimm, aber man muss bedenken, dass der Mann von all dieser personalisierten Werbung nichts mitbekommt. Er sieht nur Werbetafeln, die ihm zufällig etwas empfehlen, von dem er vorher noch gar nicht wusste, dass er es haben wollte. Und er hat nirgendwo eingewilligt, dass das überhaupt gemacht werden darf. Solche Daten zu sammeln und zu verwerten nennt man Offline-Tracking. Und das wird bei Unternehmen immer beliebter.
Auf welche Weise kann ein traditionelles Ladengeschäft Daten über das Verhalten seiner Kunden sammeln? Möglich ist dies beispielsweise mithilfe spezieller Videokameras, die den Kunden beim Betreten des Ladengeschäfts registrieren und anschließend beobachten, wie er sich über die Verkaufsfläche bewegt. Moderne Systeme können den einzelnen Kunden dabei jederzeit identifizieren und sogar seinen Gesichtsausdruck interpretieren. Einen alternativen Ansatz verfolgt das sogenannte WLAN-Tracking. Hierbei wird das Kundenverhalten mithilfe von Wi-Fi-Netzwerken analysiert. Dazu muss man wissen, dass Kommunikationsnetzwerke ständig Datenpakete mit allen netzwerkfähigen Endgeräten austauschen, die sich in ihrer Reichweite befinden.
So erklärt das die Plattform datenschutz-notizen.de. Ähnlich wie bei WLAN funktioniert die Ortung übrigens auch mit Bluetooth. Aber bleiben wir jetzt erstmal beim WLAN. Denn da ist die rechtliche Situation ganz interessant. Wenn ein Unternehmen seine Kunden überwacht allgemein, dann muss es dafür nämlich ein berechtigtes Interesse nachweisen können. Gleichzeitig hat aber auch der Kunde ein Interesse und ein Recht, zum Beispiel auf den Schutz personenbezogener Daten. Während des WLAN-Trackings wird unter anderem die MAC-Adresse auch gespeichert. Die MAC-Adresse fällt allerdings unter die personenbezogenen Daten. Also gut für uns, ist verboten, oder? Was das Unternehmen hier machen kann, ist jetzt entweder jeden Kunden beim Betreten des Geschäfts um Erlaubnis bitten, was realistisch gesehen ziemlich unpraktisch ist, oder aber das Unternehmen kann die MAC-Adresse einfach anonymisieren. Das heißt in diesem Fall aber nur, dass dein Mobilfunkgerät quasi einen anderen Geheimcodenamen bekommt. Dann weiß das kleine Überwachungsgerät zwar immer noch, wo du gerade bist und wie lange, aber wenn jemand in die Datenbank einbricht, dann kann er deine MAC-Adresse nicht finden. Problem gelöst. Oder auch nicht. Naja. Diese Idee des Offline-Trackings ist so neu, dass es noch nicht wirklich Gesetze und Richtlinien dazu gibt. Und das wird nicht nur beim WLAN, sondern gerade bei den Videoaufnahmen recht kurios.
Es werden tatsächlich mit der Sensortechnik, mit dieser speziellen Software, ja individuelle Stimmungslagen erfasst. Und es wird beispielsweise eine Schätzung, eine Prognose über das Alter vorgenommen. All das sind relevante Faktoren, die nochmal die rechtliche Bewertung verändern, weshalb man eigentlich mit den bestehenden Gesetzen an dieser Stelle nicht weiterkommt und eigentlich sagen müsste, hier zeigt sich eine völlig veränderte Lage, bei der auch am Ende der Gesetzgeber überlegen muss, was ist hier zu kommerziellen Zwecken erlaubt und was nicht.
Das ist die Einschätzung von dem Politiker und Datenschützer Nils Leopold. Wir stehen also alle vor einer sehr interessanten Situation im Bereich Datenschutz. Da kann sich also jeder selbst Gedanken machen. Es gibt ja keine Richtlinien. Ich persönlich bin da allerdings eher altmodisch. Ich möchte nicht, dass mir irgendein Computer Dinge empfiehlt, von denen ich vorher gar nicht wusste, dass ich sie brauchte. Und das abhängig davon, wie viel Zeit ich vor dem Käseregal verbracht habe oder wie schlecht gelaunt ich gerade aussehe. Zumindest möchte ich sowas nicht in der realen Welt. Online kann ich ja immer Nein sagen. Beziehungsweise kann ich in der realen Welt nur Nein sagen, allein mit der Ortung, nur wenn ich mein Handy in den Flugmodus stelle. Das ist jetzt nicht allzu dramatisch, aber wenn ich in der Innenstadt unterwegs bin, dann will ich eigentlich beruhigt mein Handy nutzen können. Außerdem gibt es doch für Leute, die personalisiert Werbung eben haben wollen, ja immer noch Apps für die einzelnen Geschäfte. Da gibt es dann sogar auch ganz tolle Treuepunkte und Rabatte zum Preis eurer Seele, wenn ihr auf sowas steht. Was ich also sagen will: Ich persönlich bin für eine Welt, in der ich meine Daten nicht beschützen muss, sondern selbst über sie bestimmen kann. Das klingt doch gut. Die Bundesregierung scheint da allerdings anderer Meinung zu sein, zumindest in Deutschland.
Die deutsche Bundesregierung ist natürlich über die europäische Datenschutzinitiative ePrivacy mit in der Entscheidungsrolle und sozusagen verhandelt dort mit. Nach allem, was bisher öffentlich bekannt ist, steht Deutschland eher auf der Bremse, wenn es darum geht, diejenigen Grundregeln, die wir eigentlich im Datenschutz kennen, diese Grundregeln auch zu realisieren für solche neuartigen Phänomene wie das Offline-Tracking. Das heißt also, wir haben eine Bundesregierung mit einer sehr bedeutenden Rolle in Brüssel, die aber versucht, diese Grundregeln eher zu verhindern, als dafür zu sorgen, dass sie kommen. Das ist bedauerlich und man würde sich wünschen, dass da auch eine Änderung innerhalb der Großen Koalition gibt, aber auch innerhalb der Bundesregierung über den Schutz der Rechte der Bürger.
Tweet der Woche. Damit herzlich willkommen zum dieswöchigen Tweet der Woche. Normalerweise folgt an dieser Stelle die Präsentation eines Tweets, der irgendwann in der letzten Woche abgesetzt wurde und meine Aufmerksamkeit auf die eine oder andere Weise erregte. Diese Woche jedoch geht es ein bisschen anders, denn der Tweet, um den es mir geht, der ist bereits am Internationalen Weltfrauentag gepostet worden, also am 8. März diesen Jahres. Allerdings ist er erst vor wenigen Tagen in meiner Timeline gelandet und ich fand ihn dann so bedeutsam und auch irgendwie aufwühlend, dass ich dachte, ich scheiß mal auf die Formalität und bringe ihn trotzdem in dem dieswöchigen Tweet der Woche. Der Tweet der Woche kommt also von Blott, @FrauBlott, und beschäftigt sich mit der Anti-Baby-Pille.
Zum Hashtag International Women's Day, ein Hashtag-Thread zu einem Thema, das so wichtig ist, dass viele Leute es zu anstrengend finden, darüber nachzudenken. Es ist ein Thema, von dem viele meinen, es passiere nur den anderen. Meine Freundin war so eine andere und sie ist gestorben. Meine Freundin starb im März 2012 an einer Lungenembolie. Lungenembolie, fragen sich manche. Mein Großonkel hatte das auch, kam ins Krankenhaus und dann war gut. Der Unterschied zwischen beiden ist jedoch, meine Freundin war eine Frau und sie hatte begonnen, die Pille zu nehmen. Meine Freundin war 24 Jahre alt und zu dem Zeitpunkt die zweite junge Frau aus meinem Heimatort, die an einer Nebenwirkung der Hashtag Anti-Baby-Pille starb. Die andere Frau war eine 16-jährige Schülerin. Als meine Freundin starb, fiel ich von der Welt. Ich ging zum Arzt, um mich krankschreiben zu lassen und erzählte von meiner Freundin. Der Arzt sah mich an und sagte mir, sie wäre nicht an der Pille oder einer Lungenembolie gestorben, sondern daran, dass sie dick gewesen sei. Ich erinnere mich daran, als mir mit 14 Jahren die Anti-Baby-Pille verschrieben wurde, unnötig, aber zu der Zeit bekamen die fast alle meine Freundinnen. Akne und Krämpfe sollten damit bekämpft werden und schließlich auch die gefürchtete Teenie-Schwangerschaft in Schach gehalten. Wisst ihr, was ich gebraucht hätte? Ich hätte gerne gelernt, wie ich achtsam und liebevoll mit mir selbst umgehen kann, wenn ich Schmerzen habe. Ich hätte gerne gelernt, dass es okay ist, sich auszuruhen, Appetit zu haben und dass es okay ist, mies drauf zu sein, wenn man blutet. Ich hätte jemanden gebraucht, der, die gesagt hätte, Mädchen, deine Akne hast du, weil du den ganzen Tag nur Chips, Kuchen und Joghurt isst. Hier hast du 20 Mark, mach Sport und iss mehr Gemüse. Und nicht, hier, nimm die Antibabypille, dann spürst du dich nicht mehr. Meiner Freundin, sie nahm die Antibabypille gerade 3 Monate, fiel das Atmen schwer. Sie hatte Schwindel und Ohnmacht. Im Krankenhaus schrieb sie ihrem Freund, sie hätte das Gefühl zu sterben. Ihr Herz versagte in der Nacht und sie war tot. Es ist egal, wie alt, ob dick, dünn, Raucherin oder nicht. Überall auf der Welt sterben Frauen an den Nebenwirkungen der Hashtag Antibabypille. Schlaganfälle, Thrombosen, Lungenembolien werden gerade durch die neueren, vermeintlich leichteren Pillen ausgelöst. Hashtag International Women's Day. Das Versprechen von festem Haar, glatter Haut, Gewichtskontrolle und Verlust wird vor allem dazu genutzt, jungen Frauen die Hashtag Antibabypille als Lifestyle-Produkt zu verkaufen. Dass Frauen sterben, ist ein kalkulierter Kollateralschaden, denn unterm Strich zählt nur das Geld. Meine Freundin war klug, studierte Linguistik, spielte Ukulele, sang in einer Band, hatte einen klassenverrotzten Humor und schrieb Gedichte. Wir drehten zusammen Filme und Musikvideos, wir wollten eine WG gründen, sie fehlt mir jeden Tag und es hört nie auf, weh zu tun. Liebe FreundInnen, informiert euch und seid klug. Seid gegen die Hashtag Antibabypille, setzt sie ab, redet sie anderen aus, belehrt und wechselt Ärztinnen und Verantwortliche. Hashtag Internationaler Frauentag, Hashtag International Women's Day.
Ob nun tatsächlich niemand mehr die Antibabypille nehmen sollte, wie aus diesem Thread herauszulesen oder herauszuinterpretieren ist, das sei an der Stelle mal dahingestellt. Aber von vielen Freundinnen von mir, die die Antibabypille verschrieben bekommen haben, sie über viele Jahre genommen haben und sie dann abgesetzt haben, weiß ich auf jeden Fall über einige krasse Nebenwirkungen, die ja hier auch beschrieben wurden. Und auch ich selber als eine Person, die Östrogen nimmt, wenn auch in anderer Form, also nicht als Pille, kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass es krasse Nebenwirkungen haben kann und hat und auf jeden Fall sich krass auswirkt. Als eine Person, die Östrogen als Gel nimmt in relativ hoher Dosierung, kann ich sagen, ich bin einigermaßen, vielleicht nicht perfekt, aber doch relativ umfassend über auch Nebenwirkungen von Östrogenen auf den Körper aufgeklärt worden und ich musste mich relativ strengen Regularien irgendwie unterziehen, um überhaupt an das Östrogen ranzukommen. Bei Leuten, die aber als Frau geboren bzw. eingeordnet worden, wird die Antibabypille halt mittlerweile sehr oft im Teenageralter ohne eine große Aufklärung und als quasi Standard und irgendwie ja auch fast alternativloses Mittel verschrieben, obwohl es ja Verhütungsalternativen gibt. Und wie der Thread auch schon beschreibt, wird sie auch ein bisschen als Lifestyle-Produkt vermarktet und verkauft, das irgendwie Pickel wegschaffen soll oder für eine straffe Haut sorgen soll. Und diese Art der Vermarktung der sogenannten Antibabypille, die ist auf jeden Fall hochgradig fragwürdig. An der Stelle mangelt es auf jeden Fall auch von ärztlicher Seite ganz oft an der nötigen Sensibilität und Aufklärung zu dem Thema. Soweit vielleicht noch mein kleiner persönlicher Nachklapp dazu. Und damit verabschiede ich mich auch schon wieder aus dem Hashtag Tweet der Woche. Wenn euch übrigens irgendwas auf Twitter über den Weg läuft und ihr denkt, das sollte auf jeden Fall der Tweet der Woche sein oder ich sollte mir das auf jeden Fall mal angucken, dann könnt ihr mir das gerne auf Twitter direkt mitteilen. Ich bin auf Twitter unter dem Namen Tante Tia zu finden oder auch als @prinzwilli89. Und da könnt ihr alles Mögliche hinzwitschern, von dem ihr meint, das sollte der Tweet der Woche in der nächsten Woche zum Beispiel werden. Vielleicht schreibt ihr dann noch dazu Hashtag Tweet der Woche, damit ich das dann auch erkenne. Und ich bin gespannt, was da vielleicht auch von eurer Seite kommt.
Und das war's auch schon mit den Mediennachrichten für den 6. Juni 2018. Unsere Mediennachrichten oder Mediennews könnt ihr auf radiokorax.de nachhören oder auf freieradios.net. Viel Spaß noch weiter im tagesaktuellen Programm.